Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Stefan Dausner.
Alter?
63.
Geburtsort?
Oberwesel.
Beruf?
Rechtsanwalt.
Hobbys?
Hobbys, ich mache viel Nordic Walking und Yoga, bin auch ehrenamtlich im Sportverein tätig, im Kloster Nackenheim und auch bei den Rheinhessen-Walkern, da bin ich auch erster Vorsitzender und das ist so ein Rheinhessen-Walker-Tour, die dann ab März bis November Touren machen, in ganz Rheinhessen verteilt. Dann bin ich noch Kulturweinbotschafter seit 6 Jahren. Und mache so Weinführungen.
Muss ich sie ausbremsen? Darüber wollen wir ja später noch drüber sprechen, über all das. Aber das ist dann tatsächlich eher sportliche Hobbys, ne? Wenn ich das so raushöre.
Ja.
Okay. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, kann ein Ding sein, wie sie die Sachen anpacken?
Ja, mir macht das Spaß, dann auch was für andere zu tun. Also der soziale Kontakt zu ermöglichen für viele, gerade im Verein, Sportverein, ist das schon sehr hilfreich und notwendig für viele. Gerade nach der Pandemie haben wir gemerkt, dass da viele mehr in den Verein gekommen sind, um da den Kontakt wieder aufrecht zu erhalten und aufrecht aufzunehmen. Gerade weil es während der Pandemie ja gar kein Kontakt möglich war. Und das ist im Verein halt auch möglich. Und das ist dann auch so meine Philosophie für meine Hobbys dann.
Man sieht es an vielen Stellen, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind, wenn man im Nachgang, was diese Isolierung insbesondere auch mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat, das ist. Ich glaube, man würde heute vieles anders machen, wenn man da drauf guckt.
Ja, gut, im Nachhinein sicherlich richtig.
Aber
damals war die Entscheidung so gefallen, ob sie richtig war. Es gab viele, die dagegen waren, Kritiker, gab ja auch Demonstrationen dagegen. Aber gut, im Nachhinein sind wir meistens schlauer. Ja.
Das stimmt so. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Kann ich schlecht sagen, was andere über mich urteilen. Also ich hoffe, dass ich denn auch, sagen wir mal, auch gesellschaftsfähig bin, also auch Sozialkontakte auch pflege und ich habe mit vielen Menschen Kontakt und ich glaube schon, dass viele auch meine Art mögen. Also beruflich sagen viele zu mir, dass meine ruhige, ausgeglichene, leise Art denn auch gut ankommt, vor allem sehr sachlich.
Ich glaube, das ist aber so eine Kerneigenschaft, ne? Von Juristen generell und Rechtsanwalt noch mehr, ne? Denn sie haben ja auch dann viel mit, ich weiß jetzt gar nicht ihre Fachgebiete, aber man hat ja viel mit, ja, Gefühlen, Emotionen zu tun zum Teil. Und dann ist es doch auch ganz gut, wenn man ausgleichend und sehr sachlich draufschauen kann.
Ja, ich bin jetzt aber eher auf dem Baurecht, also auf dem Immobilienmarkt tätig als Baurechtsanwalt.
Kann man sich da nicht streiten?
Da geht's auch um Emotionen. Meistens geht's nur um Geld. Aber auch viele sind sehr emotional dabei. Das ist doch Sachen, die dann sich aufstauen und man will dem anderen doch irgendwie was ins Auge, irgendwie was auswischen. Aber das versuche ich ein bisschen auszugleichen dann, die Sachlichkeit, und dann kommt man viel weiter. Weil emotional zu werden, dann wird das nicht mehr, ja, da geht das in eine Richtung, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Dann lieber sachlich und auf dem Boden bleiben, dann habe ich, also nach meiner Erfahrung, mehr Erfolg.
Es ist ja der Klassiker, egal in welchem Bereich, in welchem Lebensbereich einem das passiert, wenn einem etwas aufwühlt, nie sofort antworten. Diese berühmte Nacht drüber schlafen ist extremst hilfreich.
Ja, wir sagen immer, es kommt darauf an, als Anwalt. Wenn die Frage kommt, und dann sage ich immer, es kommt darauf an, da hat man ein bisschen Zeit zu überlegen, hat man ein bisschen Zeit, dann erstmal wieder nach Fragen oder Nachfragen zu stellen, um dann mehr von dem Thema zu erfahren. Aber erstmal nachdenken, das stimmt, ja. Deswegen, es kommt darauf an.
Stefan Dausner ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Heute geht es unter anderem um den Rothenberglauf in Nackenheim und vieles mehr. Stefan Dausner ist mein Gesprächspartner. Erzählen Sie mir was über Oberwesel.
Na, da bin ich nur geboren.
Okay, das heißt kein...
Später bin ich wieder da gewesen dann. Bacharach ist der Nachbarort von Oberwesel. Von daher war ich da auch später auch mal gewesen. Aber es ist eine schöne Stadt am Mittelrhein, sehr, sehr zu empfehlen. sehr viel Kultur auch mit sehr schönen auch Straußwirtschaften. Dann gibt's dann oberhalb das Hotel, dann die Jugendherberge. Es ist ein schöner Blick von dort auf den Rhein und ist auch dann Teil von dem Wanderweg am Rheinsteig, kommt man auch da vorbei. Also ein schöner, schöner Ort.
Das ist das, was mir sofort auch in den Kopf gegangen ist. Also ich kenne den Blick auch nur von oben nach unten, weil man halt irgendwann den Weg mal gewandert ist. Ja,
ja genau. Von der Rheinsteig läuft dann da vorbei, an der Schönburg vorbei, das Hotel. Da ist auch nebendran die Jugendherberge. Und dann sieht man eben von oben dann auf den Rhein und die ganzen tiefen Täler. Das ist natürlich schon toll.
Das war Ort der Kindheit?
Ja.
Okay.
War also Bacharach war dann Oberwesel weniger. Da bin ich nur geboren, aber Bacharach.
Okay, das heißt,
ich bin aufgewachsen, ja.
Wie sagt man das, kleinstädtisch?
Na gut, Bacharach ist schon, ja, sagen wir insgesamt mit den ganzen Vororten, sagen wir 1000 Einwohner, ja schon, aber hohe Fluktuation, weil doch wenig Möglichkeiten da bestehen zu arbeiten. Andererseits kommen wieder viele auch zurück in das Viertälergebiet, die einfach die Atmosphäre mögen. In Nachbarorten, Oberdiebach, Mandubach, Rheindiebach, da ist natürlich noch viel, viel Ursprung noch da, auch was die Haussubstanz betrifft. Das ist schon, viele kommen da auch gerne zurück.
Also ich kenne es tatsächlich nur von oben. Also ich überlege jetzt gerade, man parkt zwar irgendwo, aber ich kann es nicht sagen, ich kenne wirklich auf diese ganze Region da wirklich nur den Blick von ganz oben und das ist wunderschön.
Ja, man muss da mal reinfahren. Also ich denke, am Mittelrhein entlang fahren, einfach mal irgendwo parken und dann mal in einen Ort reingehen, da bekommt man schon auch ein bisschen mehr von dem Ort mit. Das ganze Mittelrheintal ist ja schon seit 2006, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe. Dann 2029 ist die Bundesgartenschau dort. Und das sind ja auch denn viele Vorbereitungen jetzt. Und das Mittelrheintal ist schon, hat es verdient, mehr aufgewertet zu werden.
Okay.
Muss man wirklich sagen.
Und erschreckend ist wahrscheinlich, dass 2029 gar nicht so lange weg ist, ehe wir uns versehen.
2029, ja. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber es ist schon bald.
Bald, also genau.
Die Vorbereitungen laufen, das weiß ich. Aber es ist auch vieles an Ideen, die schon so durchsickern. Aber ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Ja.
Wo passiert da die Schule? Das heißt, gibt es da alles in Bacharach, was man braucht?
Ja.
Okay, das heißt, dort sind Sie auch zur Schule gegangen und alles, was dazu
gehört. Also es war früher, wo ich noch klein war, da gab es verschiedene Grundschulen. Ich habe, glaube ich, 3 verschiedene Grundschulen besucht als Kind.
Okay.
Weil dann irgendwie die Klassengrößen nicht da waren. Da wurden auch die Schulen zusammengelegt, die Klassen zusammengelegt. Da wurden Grundschulen zugemacht. Das war damals die Zeit gewesen. Da gab es im Ort noch eine kleine Grundschule mit 4 Klassen in einem Raum. Erste, zweite, dritte, vierte. Und dann ist das dann nachher nach einem halben Jahr aufgelöst worden. Und dann war ich in 3 verschiedenen Ortschaften gewesen, wo jeweils die Grundschule war.
Okay, aber ist der Klassenverband wenigstens halbwegs zusammengeblieben? Weil sonst ist es ja eigentlich schon...
Ja, sagen wir, es hat sich ein bisschen gemischt dann auch.
Okay.
Ja. Dann hat man wieder andere Kinder kennengelernt aus dem Ort, wo dann die Grundschule war, also Steg, Oberdiebach, Rheindiebach war damals die Grundschule. Und da habe ich eben dreimal gewechselt dann, ja.
Schon eine frühe Herausforderung.
Aber es war damals die Zeit gewesen. Ja, das war auch damals mit dem Transport das Thema, soweit ich mich noch daran erinnern kann, dass eben nicht die Busse dann die kurzen Strecken angedient haben, sondern erst lange Strecken. Dann mussten die Kinder eben, um dann die Strecke mit dem Bus fahren zu können, dann die längere Strecke zur Schule fahren. War ein bisschen kompliziert, ja.
Ich rede immer gerne über die Schulzeit, weil ich habe so eine Standardfrage, die ich wirklich in jedem Gespräch stelle. Waren Sie ein guter Schüler?
Später ja.
Okay.
Aber zwischendrin war ich hundsschlecht. Also,
okay.
Ich darf es nicht erzählen, aber es war schon grausam.
Dann sind wir schon zu zweit.
Aber das sind so Phasen, die jeder durchmacht. Ja. Ich habe also konstant nicht die Schulbahn genommen, die andere nehmen. Ich habe ein bisschen Höhen und Tiefen gehabt, aber nachher doch ein gutes Abitur, sehr gutes Abitur gemacht, ja.
Also, ich darauf kommt es ja eigentlich auch an, oder? Ja. Wie es natürlich ausgeht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber es gibt Zeiten, da hat man was Besseres zu tun.
Ja, Schule war auch nicht so prickelnd. Ja, es war denn gut, wir hatten große Klassen gehabt. Ich war da in Bingen auf dem Gymnasium. Da waren dann 11 Klassen, A bis F, mit jeweils 36 Kinder. Und das war schon brutal. Also die Schulqualität war sehr, sehr schlecht. Und die Motivation hat auch ziemlich stark nachgelassen. Okay. Da bin ich nachher da weg und dann habe dann andere Schullaufbahn genommen, da wurde es dann besser.
Also das ist, als meine Kinder zur Schule gegangen sind, dann waren die Klassen ja schon relativ klein. Ich weiß nicht, am Schluss in der Grundschule hatten wir irgendwie so Teiler von 16 oder sowas. Das waren recht überschaubare Klassengrößen. Ich erinnere mich, wir waren 36, 37 ja, in einer Klasse.
Das war die Zeit. Und heute glaube ich 20, wenn es hochkommt, 22.
Und es ist schon, ist gar nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, also gefühlt habe ich jetzt...
Das ist auch nicht mehr, unsere Kinder sind auch mittlerweile raus, die sind auch jetzt mit der Ausbildung fertig und haben ihren Beruf. Also früher in der Grundschule waren, glaube ich, 18, 20 und nachher auf dem Gymnasium waren es vielleicht maximal 24.
So ja, es ist immer irgendwie immer etwas kleiner geworden. Ich meine, es ist deutlich angenehmer, aber ich glaube, die Herausforderungen sind auch heute speziell. Insofern ist es vielleicht auch angemessen, dass die Klassen so klein sind.
Das macht mehr Sinn. Hat man mehr als Lehrer, denke ich mal, mehr Bezug zu den Schülern.
Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Dausner. Wir sprechen später hier bei Antenne Mainz unter anderem über den Rothenberglauf in Nackenheim. Stefan Dausner ist mein Gesprächspartner.
Nach der Schule, haben Sie gewusst, wo das hingehen soll?
Ja, ich habe den Abitur gemacht in Mainz auf dem Gustav-Strese-Wirtschaftsgymnasium und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich machen? Ich wollte erst nach Gießen studieren, Diplomökonomie, und habe dann den Artikel gelesen, dass man in Bayreuth Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft studieren kann. Da bin ich dann mal nach Bayreuth gefahren, das hat mir ganz gut gefallen und habe dann den Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft dort studiert.
Okay.
War ein bisschen stressig, aber anstrengend, aber hat sich doch am Ende gelohnt, ja.
Also das heißt stressig wegen der Kombination und der Menge an Stoffen,
okay. Ja, genau.
Ja, aber auf der anderen Seite, glaube ich, eine ganz wundervolle Umgebung, oder?
Gut, damals war noch Bayreuth noch Zonenrandgebiet. Da wollte auch keiner richtig. Ja, das war 79, 80, 81 bis 86 war ich da. Da war ja noch Zonenrandgebiet. Das war der letzte Ort vor der Grenze.
Ende der Welt quasi, ja.
Ja, da wollte auch keiner richtig hin. Ja, die jetzt dann früher wurde dann das über die ZVS vergeben, die Studienplätze. Und viele wurden nach Bayreuth dann strafversetzt, weil sie eben sonst nicht irgendwo runterkamen. Und das war eine schöne Universität, sehr klein. Kleine Rivi, also Juraschaft, also mit 140 Studenten nur. Von daher familiär. Und es war eine schöne Zeit gewesen da, die Wagnerstadt. Wir haben dann neben dem Richard-Wagner-Museum gewohnt, in der großen WG mit 13 Schüler und Studenten. Das war schon sehr, sehr lebendig.
Ja, man vergisst das so leicht, ne? Dass das tatsächlich dieses Grenzgebiet war. Das ist irgendwie auch bedrückend. Also ich kann mich da auch noch in meiner Kindheit erinnern, wenn wir das irgendwo mal gesehen haben oder wenn man in Berlin war, dass es schon drückend ist und manchmal erschreckend, wie wir heute damit umgehen. Wir sollten sehr froh sein, dass das alles nicht mehr da ist.
Das stimmt, ja. Ich war damals gleich nach der Wende mal in Berlin gewesen. Und bin dann auch dann diese Friedrichstraße, glaube ich, diese Unterführung, wie das heißt, diesen Durchgang gegangen. Da saß keiner in dem Glaskasten drin, da war quasi freier Zugang. Aber es war schon sehr beklemmend, da durchzugehen. Dieser enge Gang, alles gefliest und dann kommt man auf diesen Glaskasten zu, wo normalerweise dann die Wachperson sitzt. Und dann habe ich schon Gänsehaut bekommen, wie das früher gewesen sein muss.
Also ich habe ein skurriles Erlebnis in Berlin, mein Vater war Berufssoldat und wir sollten dann tatsächlich, wir sind also geflogen nach Berlin, es ging nicht durchfahren durch die DDR und dann gab es aber so einen Moment, wenn man da mit der U-Bahn fährt, dass man auf einmal ganz schnell durch den Osten fährt und dort wird irgendwann dann auch mal so ein Streckenabschnitt auf einmal von Ostdeutschen wurde kontrolliert. Okay. Und dann kriegt man im Moment, wenn man sagt, eigentlich sollte man da gar nicht sein, schon ganz kurzen Schreck, ja.
Ja. Das glaube ich. Also ich will nicht da gewohnt haben damals. Das war schon krass.
Also das ist, ich denke, das, und da bin ich auch, weil ich habe mal kurz zwei, drei Jahre nach der Wende habe ich in Leipzig gearbeitet und da habe ich echt gelernt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und ich auch nichts beurteile, was dort passiert ist, weil wir können es nicht, wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Ja, ja.
Also ich finde, da muss man...
Gut, man kann es aus dem Fernsehen sehen, man kann mal DDR-Museum sehen in Berlin, das war ganz interessant mal zu gucken, wie das denn damals so eingerichtet war. Gut, man sieht einige Sendungen im Fernsehen über das Thema, aber man sieht es dann quasi jetzt als Zuschauer auch von der Couch aus, aber man hat es nie selbst live erlebt.
Also ich glaube, man darf sich da nicht anmaßen, wenn man es nicht erlebt hat, irgendwie zu beurteilen, wie hätte ich mich verhalten oder so, weil wir wissen es nicht, ja. Und das ist, glaube ich...
Nee, ich denke auch, ich denke schon, dass auch die Stimmung geteilt war. Viele einfach mitgeschwommen sind, viele auch das System geteilt haben und viele einfach weg wollten oder einfach nur sich zurückgezogen haben gesagt, okay, ich habe eh keine andere Chance, ich lebe jetzt so, wie ich leben kann. Aber ich denke, jeder hat seine Entscheidung getroffen, wie er damit umgeht.
Ich habe mir überlegt, wenn ich irgendeinen Beruf oder wenn ich meinen Beruf hätte auch in der DDR umsetzen wollen, ja, welchen Kompromiss wäre man eingegangen, wenn es aus dem Herzen kommt?
Na, entweder man sagt, dass man dann der Partei beitritt und dann quasi diese Stufe nimmt. Oder Wolf Biermann war, glaube ich, ja auch ostdeutscher Künstler, der ist dann auch, hat dann ja auch seinen Weg gegangen. Ja.
Haben Sie den nicht sogar rausgeworfen, ja, ne?
Ja, ich meine,
ich überlege, der musste keinen Ausreiseantrag stellen,
alleine. Das ist ja die Zeit gewesen. Ich glaube, der ist, glaube ich, sogar rausgeschmissen worden. Aber er hat irgendwie dann nicht das System mitgetragen.
Ja. Naja.
Auch aufgrund seiner Lieder. Und das ist so ein Mensch gewesen, der lebt ja noch, ja.
Ja.
Und der das einfach das System ausgehalten hat. Ja, und hat gesagt, nee, ich bin der Mensch und ich will gern das so machen, aber nicht nach eurer Pfeife. War schon respektabel.
Ja. Also Bayreuth studiert, dann wieder zurückgekommen in die Region hier.
Genau.
Okay.
Also dann wieder, dann habe ich wieder nach Bacharach gezogen. Dann da habe ich ja meine Freunde auch. Da habe ich ja auch schon viel gemacht, so ehrenamtlich. Und habe dann eine Referendarausbildung gemacht in Koblenz und Bad Kreuznach und in Mainz. Und habe dann das zweite Staatsexamen gemacht und habe dann in Koblenz angefangen zu arbeiten.
Als Rechtsanwalt?
Ja, ich war damals Geschäftsführer von einem Verband, der sich mit Bauindustrieinteressen beschäftigt. Und habe dann dort erstmal 10 Jahre als Geschäftsführer in einem Wirtschafts- und Arbeitgeberverband gearbeitet.
Gut, Koblenz. Da kenne ich einige, die das gemacht haben in solchen Verbänden. Und ich glaube, da ist halt der Rechtsanwalt nicht hinderlich, ne?
Ich war schon damals Jurist gewesen, ja. Aber ich habe damals nicht die Rechtsanwaltszulassung gehabt. Also ich war dann quasi nur Geschäftsführer und habe dann dort die Mitgliedsfirmen dann betreut in verschiedenen rechtlichen Belangen.
Ja. Das nur streichen wir, ne? Also Geschäftsführer ist schon eine Verantwortung dann.
Nee, war schon eine Verantwortung. Es war jetzt auch für mich der erste Beruf und da muss man erstmal da reinkommen.
Ja.
Natürlich auch von der Thematik schwierig, die Bautechnik, dann die Bauwirtschaft, also die Baubetriebswirtschaft, die Baujuristerei, es war für mich komplett neu.
Kein fertiges Ergebnis.
Sollte einmal eine
Psychosynthese-Lehrstelle und ich finde das super. Ich liebe Ausbildung.
TikTok gucken, solange Spieß.
Ich mache seit These/innere Kindarbeit machen, um wirklich zu schauen, lebe ich das
in der Hand halten kann.
Tine, um, wenn man jetzt trotzdem was zu machen. Also man kann.
Vorbereitet wurde, wie gesagt, über die Kommunikation.
Ja, aber es ist ein Blickwinkel, wenn wir halt anfangen, die kleinen Dinge. Ich sag, das ist jetzt 30, dass man beide Bereiche hat, ja.
Gang auf die Bühne und das andere schmiert.
Dann ist es auch ein kleiner Erfolg.
Ja. Seit Corona nicht mehr.
Harten Kern, der zieht halt dann hemmungslos ab. Das passiert halt.
Ich führe das durch.
Letztes Jahr war es, wir waren letztes Jahr mit.
Mal Sinn, ein bisschen in seiner
Art meistern. Und tatsächlich ist, wenn du Kinder hast.
Ist ja ein Handwerk, ne? Du hast Bodo Wartmann googelt. Normalerweise gehe ich ja hier echt in das Gespräch gesagt, da fällt mir halt auch noch Reinhard May ein, der wirklich kontinuierlich.
Sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne.
Parallelen. Ne? Egal.
Der kann sonntags nicht und der kann da nicht und der und kommt die.
Gleichen Helfer haben, das funktioniert sehr gut.
Ja, dann.
Und das nicht lösen zu können mit den.
Das war so schön.
auch gar nicht abhält, ne? Das heißt, es gibt so ein ganz verrücktes, das so richtiges Schmuddelwetter, die oft.
Mit den Kindern ist ja eine Sache, aber ich meine, jetzt stehen wir hier ja auch mitten im Leben und ich sage ehrlich, seit er das macht, alle 2, 3.
Aber wir beide haben ja auch irgendwelche Päckchen dabei.
Da kannst du davon ausgehen, ja.
Ich bin mir ganz sicher, perfekt laufen. Dann wird's entspannter.
Ich bin manchmal, weil ich denke,
unser Gehirn, glaube ich, von vornherein eingestehen, dass manche Sachen halt nicht passen.
Sehr sicher sogar, ja.
Ja.
Danken, dass auch ein Teil, wenn man noch gebunden war. Das ist schon.
Die hat dich dann angelacht, das ist dann die letzte Veranstaltung, ne?
Das zu erkennen und es zu durchbrechen. Ne, dass wir wieder Menschen großziehen, die frei von Traumata groß werden.
Ne, die einmal auf aus der Bühne.
Wir sprechen später hier bei Antenne Mainz unter anderem über den Rotenberglauf in Nackenheim. Stefan Dausner ist mein Gesprächspartner.
Nach der Schule haben Sie gewusst, wo das hingehen soll?
Ja, ich habe den Abitur gemacht in Mainz auf dem Gustav-Strese-Wirtschaftsgymnasium und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich machen? Ich wollte erst nach Gießen studieren, Diplomökonomie, und habe dann den Artikel gelesen, dass man in Bayreuth Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft studieren kann. Da bin ich dann mal nach Bayreuth gefahren. Das hat mir ganz gut gefallen. Und habe dann Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft dort studiert.
Okay.
War ein bisschen stressig, aber anstrengend, aber hat sich doch am Ende gelohnt, ja.
Also das heißt stressig wegen der Kombination und der Menge an Stoffen?
Okay. Ja, genau.
Ja, aber auf der anderen Seite, glaube ich, eine ganz wundervolle Umgebung, oder?
Gut, damals war noch Bayreuth noch Zonenrandgebiet. Da wollte auch keiner richtig. Ja, das war 79, 80, 81 bis 86 war ich da. Da war ja noch Zonenrandgebiet. Das war der letzte Ort vor der Grenze.
Ende der Welt quasi, ja.
Ja, da wollte auch keiner richtig hin. Ja, die jetzt dann früher wurde dann das über die ZVS vergeben, die Studienplätze. Und viele wurden nach Bayreuth dann strafversetzt, weil sie eben sonst nicht irgendwo runterkamen. Und das war eine schöne Universität, sehr klein. Kleine Revi, also Jura schafft, also mit 140 Studenten nur, von daher familiär. Und es war eine schöne Zeit gewesen da, die Wagnerstadt. Wir haben dann neben dem Richard-Wagner-Museum gewohnt, in der großen WG mit 13 Schüler und Studenten. Das war schon sehr, sehr lebendig.
Ja, man vergisst das so leicht, ne, dass das tatsächlich dieses Grenzgebiet war. Das ist irgendwie auch bedrückend. Also ich kann mich da auch noch in meiner Kindheit erinnern, wenn wir das irgendwo mal gesehen haben oder wenn man in Berlin war, dass es schon drückend ist und manchmal erschreckend, wie wir heute damit umgehen. Wir sollten sehr froh sein, dass das alles nicht mehr da ist.
Das stimmt, ja. Ich war damals gleich nach der Wende mal in Berlin gewesen und bin dann auch dann diese Friedrichstraße, glaube ich, diese Unterführung, wie das heißt, diesen Durchgang gegangen. Da saß keiner in dem Glaskasten drin, da war quasi freier Zugang. Aber es war schon sehr beklemmend, da durchzugehen. Dieser enge Gang, alles gefliest und dann kommt man auf diesen Glaskasten zu, wo normalerweise dann die Wachperson sitzt und dann habe ich schon Gänsehaut bekommen, wie das früher gewesen sein muss.
Also ich habe ein skurriles Erlebnis in Berlin, mein Vater war Berufssoldat und wir sollten dann tatsächlich, wir sind also geflogen nach Berlin, es ging nicht durchfahren durch die DDR. Und dann gab es aber so einen Moment, wenn man da mit der U-Bahn fährt, dass man auf einmal ganz schnell durch den Osten fährt und dort wird irgendwann dann auch mal so ein Streckenabschnitt auf einmal von Ostdeutschen wurde kontrolliert. Okay. Und dann kriegt man einen Moment, wenn man sagt, eigentlich sollte man da gar nicht sein, schon ganz kurzen Schreck, ja.
Ja, das glaube ich. Also ich will nicht da gewohnt haben damals. Das war schon krass.
Also und da bin ich auch, weil ich habe mal kurz nach, nein, nicht ein, zwei, drei Jahre nach der Wende habe ich in Leipzig gearbeitet und da habe ich echt gelernt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und ich auch nichts beurteile, was dort passiert ist, weil wir können es nicht, wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Ja, ja.
Also ich finde, da muss man...
Gut, man kann es aus dem Fernsehen sehen, man kann mal DDR-Museum sehen in Berlin, das war ganz interessant mal zu gucken, wie das denn damals so eingerichtet war. Gut, man sieht einige Sendungen im Fernsehen über das Thema, aber man sieht es dann quasi jetzt als Zuschauer auch von der Couch aus, aber man hat es nie selbst live erlebt.
Also ich glaube, man darf sich da nicht anmaßen, wenn man es nicht erlebt hat, irgendwie zu beurteilen, wie hätte ich mich verhalten oder so, weil wir wissen es nicht, ja. Und das ist, glaube ich.
Nee, ich denke auch, dass auch die Stimmung geteilt war. Viele einfach mitgeschwommen sind, viele auch das System geteilt haben und viele einfach weg wollten oder einfach nur, ja, sich zurückgezogen haben gesagt, okay, ich habe eh keine andere Chance, ich lebe jetzt so, wie ich leben kann. Aber ich denke, jeder hat seine Entscheidung getroffen, wie er damit umgeht.
Ich habe mir überlegt, wenn ich irgendeinen Beruf oder wenn ich meinen Beruf hätte auch in der DDR umsetzen wollen, ja, welchen Kompromiss wäre man eingegangen, wenn es aus dem Herzen kommt?
Na, entweder man sagt, dass man dann der Partei beitritt und dann quasi diese Stufe nimmt, oder Wolf Biermann war, glaube ich, ja auch ostdeutscher Künstler, der ist dann auch seinen Weg gegangen, ja.
Sie den nicht sogar rausgeworfen? Ja, ne?
Ja, ich meine,
ich überlege, der musste keinen Ausreiseantrag stellen.
Das ist ja die Zeit gewesen. Ich glaube, der ist, glaube ich, sogar rausgeschmissen worden. Aber er hat irgendwie dann nicht das System mitgetragen.
Ja. Naja.
Auch aufgrund seiner Lieder. Und das ist so ein Mensch gewesen, ich glaube, der lebt ja noch, ja.
Ja.
Und der das einfach das System ausgehalten hat. Ja, und hat gesagt, nee, ich bin der Mensch und ich will gern das so machen, aber nicht nach eurer Pfeife. War schon respektabel.
Ja. Also Bayreuth studiert, dann wieder zurückgekommen in die Region hier.
Genau.
Okay.
Also dann habe ich wieder nach Bacharach gezogen, Dann da habe ich ja meine Freunde auch, da habe ich ja auch schon viel gemacht, so ehrenamtlich. Und habe dann da dann eine Referendarausbildung gemacht in Koblenz und Bad Kreuznach und in Mainz. Und habe dann das zweite Staatsexamen gemacht und habe dann in Koblenz angefangen zu arbeiten.
Als Rechtsanwalt?
Ja, ich war damals Geschäftsführer von einem Verband, der sich mit Bauindustrieinteressen beschäftigt. Und habe dann dort erstmal 10 Jahre als Geschäftsführer in einem Wirtschafts- und Arbeitgeberverband gearbeitet.
Gut, Koblenz. Da kenne ich einige, die das gemacht haben in solchen Verbänden. Und ich glaube, da ist halt der Rechtsanwalt nicht hinderlich, ne?
Ja, ich war schon damals Jurist gewesen, ja. Aber ich habe damals nicht die Rechtsanwaltszulassung gehabt. Also ich war dann quasi nur Geschäftsführer und habe dann dort die Mitgliedsfirmen dann betreut in verschiedenen rechtlichen Belangen.
Ja. Das nur streichen wir, ne? Also Geschäftsführer ist schon eine Verantwortung dann.
Nee, war schon eine Verantwortung. Es war jetzt auch für mich der erste Beruf und da muss man erstmal da reinkommen.
Ja.
Natürlich auch von der Thematik schwierig, die Bautechnik, dann die Bauwirtschaft, also die Baubetriebswirtschaft. Die Baujuristerei ist für mich komplett neu.
Der Rotenberglauf, der steht bald an. Jetzt kann man sich anmelden. Stefan Dausner vom TuS Nackenheim ist mein Gesprächspartner.
Jetzt ist im Namen des Laufes schon Berg drin. Ich weiß es gar nicht, ist die Strecke, die ist, glaube ich, auch anspruchsvoll, ne?
Ja, wir haben hier verschiedene Längen. Wir haben hier einmal 3 Kilometer, das ist dann die kürzere, die geht dann so ein bisschen leicht einen Berg hoch, dann wieder zurück. Da haben wir 5 Kilometer, da geht es schon ein bisschen um den Berg herum. Und die 10 und 20 Kilometer, das ist schon anspruchsvoll. Also am Anfang geht es ziemlich konstant berghoch und dann geht es wieder runter, da geht es wieder hoch. Und dann geht es hinten beim Brudersberg wieder runter, da geht es wieder hoch und dann Richtung Weinbergstraße wieder runter. Also der Lauf ist schon sehr anspruchsvoll. Aber die Läufer sagen aber auch, ein schöner Lauf. Das muss man mal entlang gelaufen oder gewalkt oder spazieren gehen kann man ja auch. Aber die Strecke ist ja wunderschön, weil man dann, wenn man startet in Richtung, sagen wir mal, Lörzweiler läuft, dann hat man einen Blick da Richtung Bischofsheim, Zornheim und dann quert man den Berg und hat dann den Blick Richtung Nierstein, Oppenheim. Am Brudersberg kehrt man um und dann läuft man am Rhein zurück. Hat unwahrscheinlich viele Eindrücke von der Landschaft hier.
Also das ist tatsächlich der komplette Reiz drin, ne? Das heißt, also tatsächlich in der Verbandsgemeinde Bodenheim, wenn man da so zwischen Bodenheim, Nackenheim, Lörzweiler so steht, diese Unmengen von Weinbergen, das ist schon beeindruckend, aber natürlich der Blick auf den Rhein, ja, Nackenheim, Nierstein ist schon...
Also viele Läufer kommen auch deswegen wieder, weil einfach die landschaftliche, ja, die der Anreiz da ist. Das ist schon toll, kann man nichts sagen, ja.
Wie viele Menschen laufen mit?
Letztes Jahr haben wir eine sehr große Teilnehmerzahl gehabt mit 430 fast Anmeldungen und 370 Läufer am Ende. Das war der Rekord bis jetzt. Wir sind auch Teil von dem Wingerts Cup. Das ist so eine Läuferserie hier in Rheinhessen, die dann letztes Jahr wieder gestartet hat mit Läufen in Dolgesheim und Nackenheim, in Kriegsheim, in nur noch 2 Ortschaften, muss ich nochmal nachgucken. Und dieses Jahr sind wir 6 Wingerts Cup Läufe und man merkt, dass dieser Wingerts Cup, dieser Verbund mit den 6 Läufen, jedem was bringt, weil letztes Jahr war die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltern 20% mehr.
Okay, das ist doch eine schöne
Entwicklung. Aber generell merkt man schon, dass viele mehr laufen.
Jetzt habe ich gerade gehört, 3, 5, 10 Kilometer, was gibt's denn, was bieten Sie denn an, was kann man alles laufen?
Und 21 Kilometer.
Also okay.
Also man kann dann, die meisten laufen 10 Kilometer, dann die zweitmeiste Zahl ist die 5 und dann kommt die 21. Und das ist schon stramm, also die 5 ist schon eine Nummer auch, aber die 10 auch nochmal, also 21, das sind halt dann die Cracks. Ja.
Und das Orga-Team hat dadurch die ganze Zeit was zu tun, weil es kommt eigentlich irgendwann immer jemand ins Ziel.
Ja, genau. Wir starten im Viertelstundentakt. Dann laufen die kommen die ersten schon zurück, wenn die letzten gestartet sind. Wir haben auch dann den Nordic Walker noch, die auch 10 Kilometer laufen. Und die sind am Anfang. Die laufen dann die normale Strecke, 10 Kilometer mit den Nordic Walking-Stöcken. Und die brauchen so eine Stunde, 1,5 Stunden. Und die 5 Kilometer, 20 Minuten bis 3/4 Stunde. Die 10 Kilometer laufen 3/4 Stunde bis 1,5 Stunden. Und die 20 Kilometer, je nachdem, 1,5 Stunden bis 2 Stunden, ja.
Es ist aber ein Lauf für jede oder jeden. Es kommt jetzt da nicht zwingend auf die Zeit an, auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die trotzdem darauf achten.
Ich denke schon, dass jeder auch, viele laufen schon seit vielen Jahren mit. klar ist ein Ehrgeiz da, dass man die Zeit von letztem Jahr verbessert. Ja. Aber ich denke auch, dass viele einfach nur aus der Spaß mitlaufen. Hauptsache dabei sein, die Strecke wieder laufen in der Wettbewerbsatmosphäre. Ich glaube kaum, dass jetzt wirklich viele nur wegen der Zeit da sind. Einfach wegen der Stimmung, wegen der Landschaft und wegen, ja, wir machen auch viel am Ziel wieder. Organisation mit entsprechend Getränke, Kaffee, Kuchen, gibt es auch Kleinigkeit zu essen und dann kann man ein bisschen zusammensitzen und dann ist es auch nach dem Lauf nochmal ganz schön.
Also ausklingen lassen, ein bisschen auch feiern und ja.
Genau, genau.
So, und wie macht man mit?
Ja, am besten anmelden. Also die Anmeldung läuft schon. Wir haben auch schon 140 Teilnehmer schon bis jetzt. Das geht über die rotenberglauf.de, die Homepage, die www.rotenberglauf.de und dann wird man automatisch auf die Anmeldeseite von Race Result geleitet und dann kann man sich anmelden. Und gibt dann dort alle Daten ein, die abgefragt werden. Das kostet dann 15 oder 18 Euro pro Start. Und am Ende gibt es dann halt für die ersten 50 Läufer ein T-Shirt über den Rotenberglauf kostenlos. Und am Ende gibt es dann noch für jeden Läufer ein Getränk kostenlos.
Ja, perfekt.
Und daher ist es schon mal ein bisschen kleiner Anreiz dran.
Ja. Also wir haben ja jahrelang mitorganisiert den Mainzer Firmenlauf und deswegen weiß ich auch, was das alles bedeutet, was diese Anmeldetools und sowas und wie dankbar man ist für all diese Dienstleister, die wirklich dafür sorgen, dass diese Zeitmessung stattfindet, dass alles da ist, dass man das Portal nicht selbst betreiben muss, weil das ist echt sonst ein Riesenaufwand. Also das ist schon schön, dass es diese Profis gibt.
Ja, das stimmt schon. Gut, wir haben noch welche, die also draußen sind, wo die Strecke läuft, da gibt es dann Wasser noch und Banane. Die müssen auch dann organisiert werden, also die Außenstellen, die Außenposten. Dann natürlich unser Catering muss ja auch irgendwie organisiert werden. Und wir müssen eben noch die Zelte aufbauen, Sitzgelegenheit aufbauen, dann wieder abbauen. Wir brauchen sehr viele Helfer. Also in der Spitze 40 Personen sind unterwegs dann an den zwei Tagen, die Haufen wieder abbauen. Und die muss man jetzt wieder zusammenbekommen. Das ist unwahrscheinlich schwierig.
Da kommen wir hier auch gleich mal. Ne? Helfer sind immer gerne, Helfer und Helferinnen sind ja, immer Helfer, gerne
gesehen. Das ist ein Thema. Das war immer ein Thema. Wir haben mittlerweile auch so eine App quasi. Und da kann man sich eintragen als Helfer. Das klappt ganz gut. Früher musste man jede Person anrufen. Hast du Zeit? Hast du Lust zu helfen? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht. Und dann hat man bis zwei Tage vorher niemanden gehabt, der geholfen hat, ja. Mittlerweile haben wir über diese App dann doch die Möglichkeit, relativ früh Helfer anzusprechen und dann die Möglichkeit zu geben, dass die Helfer sich eintragen können. Dann sind wir relativ früh schon mit den Helferlisten fertig.
Ja, dann sieht man halt immer in der Liste, das mit dem Eintragen, das funktioniert. Also ist meine Erfahrung auch aus dem Ehrenamt, das funktioniert relativ gut. Und was auch funktioniert, ist, wenn man so klare Aufgaben hat. Ja, und man sagt, hier, wir brauchen jemanden, der am Schluss hilft, das abzubauen. Das und das ist zu tun, es dauert 2 Stunden. Da stelle ich fest, kriegt man doch immer relativ schnell Menschen.
Ja, ich denke, es macht Sinn, die Arbeit zu definieren. Also Zelt aufbauen zum Beispiel, Garnituren aufbauen. Das ist dann vielleicht am Tag, am Aufbautag, am Samstag vielleicht nur 2 Stunden. Mhm. Am Abbautag auch nur 2 Stunden. Nur wenn jetzt wirklich 40 Leute helfen oder 20 Leute helfen, dann sind wir innerhalb von 2 Stunden fertig.
Ja, es ist.
Bei 5 Leuten dauert es eben 3 Stunden.
Deswegen manchmal ist so dieses klare Kommunizieren. Wir haben diese Aufgabe, da brauchen wir 5 Leute, die das aufbauen, da brauchen wir 5 Leute, die das aufbauen. Dass es oft einfacher ist, wenn es so einen klaren Anfang, ein klares Ende hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da findet man meistens Leute, die dann auch bereit sind zu helfen, weil es überschaubar ist. Das ist gerade das, was Sie ja machen als Vorstand. Das ist ja etwas, was eher ein bisschen schwieriger ist, dafür Menschen zu gewinnen heute.
Ja, damals ist halt doch gut, auch wenn der Verein sehr viele Abteilungen hat, auch wenn der Verein viele Aktive hat, ist immer schwierig, jemanden zu finden als Ehrenamt. Viele wollen dann doch ihre Freizeit freigestalten und ist nicht irgendwo als Ehrenamt binden. Jetzt bei dem Rotenberglauf geht vieles über persönliche Ansprache, aber auch über Gruppen. Also wenn so feste Gruppen dann zusammen sind, wie jetzt unser Küchenteam, die jetzt schon seit Jahren zusammenarbeiten, immer wieder die gleichen Helfer haben, das funktioniert sehr gut.
Ja, dann geht's ja auch meistens schnell und meistens haben die ja auch Spaß miteinander. Das heißt, wenn so ein eingespieltes Team, das sich gut kennt, das macht, das ist ja dann auch, ich sag mal, weniger, es ist natürlich trotzdem immer ein bisschen Arbeit, aber man hat viel Spaß dabei.
Ja, viele Hände, schnelles Ende.
Ja,
das ist wirklich so. Also ich bin auch ganz froh drum, dass es so geht. Und Und nochmal danke an die Helfer, die jetzt dann auch dieses Jahr denn dabei sind. Aber immer wieder das Thema Helfer, Helfer, Helfer.
Ja.
Sonst würde das nicht funktionieren. Natürlich die Teilnehmer natürlich auch, also die Läufer. Letztes Jahr haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Und da war es ein bisschen kalt geworden von jetzt auf gleich. Aber gleichwohl, die Läufer sind ja auch hoch motiviert. Das ist ja schon schön anzusehen, wie die Läufer dann gut vorbereitet kommen und dann den Lauf dann durchziehen. Das ist schon toll, das zu sehen. Und die Gesichter, ich mache die Moderation und sehe die Leute reinkommen, die Läufer reinkommen und die strahlen alle, die haben das dann geschafft, die 10 Kilometer den Berg hoch, Berg runter zu laufen und sind dann stolz.
Wobei das verrückt ist, dass so richtiges Schmuddelwetter die oft auch gar nicht abhält, ne? Das heißt, es gibt so einen ganz harten Kern, der zieht es durch.
Letztes Jahr war es, wir waren letztes Jahr mit 10 Grad gestartet und am Ende waren es plus 2 Grad. Und oben hat es dann geschneit, da gab es ja noch Graubelschauer, die Läufer kamen rein, erfroren. Wirklich, die waren echt kalt geworden. Die sind auch gleich nach Hause gefahren, aber die haben das durchgezogen. Respekt.
Ja. Ganz also, großer Respekt. Ich habe nur einmal eine Veranstaltung im Regen erlebt und ich dachte, da kommt keiner, aber ist nicht so. Also die
Nee, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Bei schlechtem Wetter.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Dausner. Der Rotenberglauf, der steht bald an. Jetzt kann man sich anmelden. Stefan Dausner vom TuS Nackenheim ist mein Gesprächspartner.
Jetzt ist im Namen des Laufes schon Berg drin. Ich weiß jetzt gar nicht, ist die Strecke, die ist, glaube ich, auch anspruchsvoll, ne?
Ja, wir haben hier verschiedene Längen. Wir haben hier einmal 3 Kilometer, das ist dann die kürzere. Die geht dann so ein bisschen leicht den Berg hoch, dann wieder zurück. Da haben wir 5 Kilometer, da geht schon ein bisschen um den Berg herum. Und die 10 und 20 Kilometer, das ist schon anspruchsvoll. Also am Anfang geht es ziemlich konstant berghoch. Und dann geht es wieder runter, da geht es wieder hoch. Und dann geht es hinten beim Brudersberg wieder runter, da geht es wieder hoch. Und dann Richtung Weinbergstraße wieder runter. Also der Lauf ist schon sehr anspruchsvoll. Aber die Läufer sagen aber auch, ein schöner Lauf. Das muss man mal entlang gelaufen oder gewalkt oder spazieren gehen kann man ja auch. Aber die Strecke ist ja wunderschön, weil man dann, wenn man startet in Richtung, sagen wir mal, Lörz weiterläuft, dann hat man einen Blick da Richtung Graubischofsheim, Zornheim und dann quert man den Berg und hat dann den Blick Richtung Nierstein, Oppenheim. Am Brudersberg kehrt man um und dann läuft man am Rhein zurück. Hat unwahrscheinlich viele Eindrücke von der Landschaft hier.
Also das ist tatsächlich der komplette Reiz drin, ne? Das heißt, also tatsächlich in der Verbandsgemeinde Bodenheim, wenn man da so zwischen Bodenheim, Nackenheim, Lörzweiler so steht, diese Unmengen von Weinbergen, das ist schon beeindruckend, aber natürlich der Blick auf den Rhein, ja, Nackenheim, Nierstein ist schon...
Also viele Läufer kommen auch deswegen wieder, weil einfach die landschaftliche, ja, die der Anreiz da ist. Das ist schon toll, kann man nichts sagen, ja.
Wie viele Menschen laufen mit?
Letztes Jahr haben wir eine sehr große Teilnehmerzahl gehabt mit 430 fast Anmeldungen und 370 Läufer am Ende. Das war der Rekord bis jetzt. Wir sind auch Teil von dem Wingerts Cup. Das ist so eine Läuferserie hier in Rheinhessen, die dann letztes Jahr wieder gestartet hat mit Läufen in Dolgesheim und Nackenheim, in Kriegsheim, in nur noch 2 Ortschaften, muss ich nochmal nachgucken. Und dieses Jahr sind wir 6 Wingerts Cup Läufe und man merkt, dass dieser Wingerts Cup, dieser Verbund mit den 6 Läufen, jedem was bringt, weil letztes Jahr war die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltern 20% mehr.
Okay, das ist doch eine schöne
Entwicklung. Aber generell merkt man schon, dass viele mehr laufen.
Jetzt habe ich gerade gehört, 3, 5, 10 Kilometer, was gibt's denn, was bieten Sie denn an, was kann man alles laufen?
Und 21 Kilometer.
Also okay.
Also man kann dann, die meisten laufen 10 Kilometer, dann die zweitmeiste Zahl ist die 5 und dann kommt die 21. Und das ist schon stramm, also die 5 ist schon Nummer auch, aber die 10 auch nochmal, also 21, das sind halt dann die Cracks, ja.
Und das Orga-Team hat dadurch die ganze Zeit was zu tun, weil es kommt eigentlich irgendwann immer jemand ins Ziel.
Ja, genau, wir starten im Viertelstundentakt. Dann laufen die kommen die ersten schon zurück, wenn die letzten gestartet sind. Wir haben auch dann den Nordic Walker noch, die auch 10 Kilometer laufen. Und die sind am Anfang. Die laufen dann die normale Strecke, 10 Kilometer mit den Nordic Walking-Stöcken. Und die brauchen so eine Stunde, 1,5 Stunden. Und die 5 Kilometer, ja, 20 Minuten bis 3/4 Stunde. Die 10 Kilometer laufen 3/4 Stunde bis 1,5 Stunden. Und die 20 Kilometer, ja, je nachdem, 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Ja.
Es ist aber ein Lauf für jede oder jeden. Es kommt jetzt da nicht zwingend auf die Zeit an, auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die trotzdem darauf achten.
Ich denke schon, dass jeder auch, viele laufen schon seit vielen Jahren mit. Klar ist ein Ehrgeiz da, dass man die Zeit von letztem Jahr verbessert. Ja. Aber ich denke auch, dass viele einfach nur aus der Spaß mitlaufen. Hauptsache dabei sein, die Strecke wieder laufen in der Wettbewerbsatmosphäre. Ich glaube kaum, dass jetzt wirklich viele nur wegen der Zeit da sind. Einfach wegen der Stimmung, wegen der Landschaft und wegen, ja, wir machen auch viel am Ziel wieder. Organisation mit entsprechend Getränke, Kaffee, Kuchen, gibt es auch Kleinigkeit zu essen und dann kann man ein bisschen zusammensitzen und dann ist es auch nach dem Lauf nochmal ganz schön.
Also ausklingen lassen, ein bisschen auch feiern und ja.
Genau, genau.
So, und wie macht man mit?
Ja, am besten anmelden. Also die Anmeldung läuft schon. Wir haben auch schon 140 Teilnehmer schon bis jetzt. Das geht über die rotenberglauf.de, die Homepage, die www.rotenberglauf.de und dann wird man automatisch auf die Anmeldeseite von RaceResult geleitet und kann man sich anmelden. Und gibt dann dort alle Daten ein, die abgefragt werden. Das kostet dann 15 oder 18 Euro pro Start. Und am Ende gibt es dann halt für die ersten 50 Läufer ein T-Shirt über den Rotenberglauf kostenlos. Und am Ende gibt es dann noch für jeden Läufer ein Getränk kostenlos.
Ja, perfekt.
Und daher ist es schon mal ein bisschen kleiner Anreiz da.
Ja. Also wir haben ja jahrelang den mitorganisiert, den Mainzer Firmenlauf. Und deswegen weiß ich auch, was das alles bedeutet, was diese Anmeldetools und sowas und wie dankbar man ist für all diese Dienstleister, die wirklich dafür sorgen, dass diese Zeitmessung stattfindet, dass alles da ist, dass man das Portal nicht selbst betreiben muss, weil das ist echt sonst ein Riesenaufwand. Also das ist schon schön, dass es diese Profis gibt.
Ja, das stimmt schon. Gut, wir haben noch welche, die also draußen sind, wo die Strecke läuft, da gibt es dann Wasser noch und Banane. Die müssen auch dann organisiert werden, also die Außenstellen, die Außenposten. Dann natürlich unser Catering muss ja auch irgendwie organisiert werden. Und wir müssen eben noch die Zelte aufbauen, Sitzgelegenheit aufbauen, dann wieder abbauen. Wir brauchen sehr viele Helfer. Also in der Spitze 40 Personen sind unterwegs an den zwei Tagen, die auf und wieder abbauen. Und die muss man jetzt wieder zusammenbekommen. Das ist unwahrscheinlich schwierig.
Da kommen wir hier auch gleich mal. Ne? Helfer sind immer gerne, Helfer und Helferinnen sind ja, immer Helfer, gerne
gewesen. Das ist ein Thema. Das war immer ein Thema. Wir haben mittlerweile auch so eine App quasi. Und da kann man sich eintragen als Helfer. Das klappt ganz gut. Früher musste man jede Person anrufen. Hast du Zeit? Hast du Lust zu helfen? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht. Und dann hat man bis zwei Tage vorher niemanden gehabt, der geholfen hat, ja. Mittlerweile haben wir über diese App dann doch die Möglichkeit, relativ früh Helfer anzusprechen und dann die Möglichkeit zu geben, dass die Helfer sich eintragen können. Dann sind wir relativ früh schon mit den Helferlisten fertig.
Ja, dann sieht man halt immer in der Liste, das mit dem Eintragen, das funktioniert. Also ist meine Erfahrung auch aus dem Ehrenamt, das funktioniert relativ gut. Und was auch funktioniert, ist, wenn man so klare Aufgaben hat. Ja, man sagt hier, wir brauchen jemanden, der am Schluss hilft, das abzubauen. Das und das ist zu tun. Es dauert 2 Stunden. Da stelle ich fest, kriegt man doch immer relativ schnell Menschen.
Ja, ich denke, es macht Sinn, die Arbeit zu definieren. Also Zelt aufbauen zum Beispiel, Garnituren aufbauen. Das ist dann vielleicht am Tag, am Aufbautag, am Samstag vielleicht nur 2 Stunden. Mhm. Am Abbautag auch nur 2 Stunden. Nur wenn jetzt wirklich 40 Leute helfen oder 20 Leute helfen, dann sind wir innerhalb von 2 Stunden fertig.
Ja,
es ist. Bei 5 Leuten dauert es eben 3 Stunden.
Deswegen manchmal ist so dieses klare Kommunizieren. Wir haben diese Aufgabe, da brauchen wir 5 Leute, die das aufbauen, da brauchen wir 5 Leute, die das aufbauen. Dass es oft einfacher ist, wenn es so einen klaren Anfang, ein klares Ende hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da findet man meistens Leute, die dann auch bereit sind zu helfen, weil es überschaubar ist. Das ist gerade das, was Sie ja machen als Vorstand. Das ist ja etwas, was eher ein bisschen schwieriger ist, dafür Menschen zu gewinnen heute.
Ja, damals ist halt doch gut, auch wenn der Verein sehr viele Abteilungen hat, auch wenn der Verein viele Aktive hat, ist immer schwierig, jemanden zu finden als Ehrenamt. Viele wollen dann doch ihre Freizeit freigestalten und ist nicht irgendwo als Ehrenamt binden. Jetzt bei dem Rotenberglauf geht vieles über persönliche Ansprache, aber auch über Gruppen. Also wenn so feste Gruppen dann zusammen sind, wie jetzt unser Küchenteam, die jetzt schon seit Jahren zusammenarbeiten, immer wieder die gleichen Helfer haben, das funktioniert sehr gut.
Ja, dann geht's ja auch meistens schnell und meistens haben die ja auch Spaß miteinander. Das heißt, wenn so ein eingespieltes Team, das sich gut kennt, das macht, das ist ja dann auch ich sag mal, weniger, es ist natürlich trotzdem immer ein bisschen Arbeit, aber es, man hat viel Spaß dabei.
Ja, viele Hände, schnelles Ende.
Ja, das ist der,
das ist wirklich so. Also ich bin auch ganz froh drum, dass es so geht. Und nochmal danke an die Helfer, die jetzt dann auch dieses Jahr denn dabei sind. Aber immer wieder das Thema Helfer, Helfer, Helfer.
Ja.
Sonst würde das nicht funktionieren. Natürlich die Teilnehmer natürlich auch, also die Läufer. Letztes Jahr haben wir ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Und da war es ein bisschen kalt geworden von jetzt auf gleich. Aber gleichwohl, die Läufer sind ja auch hoch motiviert. Das ist ja schon schön anzusehen, wie die Läufer dann gut vorbereitet kommen und dann den Lauf dann durchziehen. Das ist schon toll, das zu sehen. Und die Gesichter, ich mache die Moderation und sehe die Leute reinkommen, die Läufer reinkommen und die strahlen alle, die haben das dann geschafft, die 10 Kilometer den Berg hoch, Berg runter zu laufen und sind dann stolz.
Wobei das verrückt ist, dass so richtiges Schmuddelwetter die oft auch gar nicht abhält. Ne? Das heißt, es gibt so einen ganz harten Kern, der zieht es durch.
Letztes Jahr war es, wir waren letztes Jahr mit 10 Grad gestartet und am Ende waren es plus 2 Grad. Und oben hat es dann geschneit, da gab es ja noch Graubelschauer, die Läufer kamen rein, erfroren. Wirklich, die waren echt kalt geworden. Die sind auch gleich nach Hause gefahren, aber die haben das durchgezogen. Respekt.
Ja. Ganz also, großer Respekt. Also ich habe nur einmal eine Veranstaltung im Regen erlebt und ich dachte, da kommt keiner, aber ist nicht so. Also die
Nee, es gibt ja nur schlechte Kleidung. Bei schlechtem Wetter.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Dausner. Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.